Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Und heute habe ich wirklich ein sehr spannendes Thema für euch und einen ganz, ganz tollen Gast. Ich begrüße heute bei mir im Podcast Bärbel Holl. Sie ist Schädlingsbekämpferin. Sie ist vom Verein für ökologische Schädlingsbekämpfung und sie hat ganz viel für den Berufsstand der Schädlingsbekämpfer in Deutschland gemacht, denn durch sie gibt es überhaupt erst diesen Beruf als Ausbildungsberuf. Habe ich Fehler gemacht, Frau Holl, oder ist das richtig gesagt?
Also ich bin ja nicht ins Wort gefallen, alles richtig.
Ich freue mich erstmal, dass Sie Zeit für mich haben, dass wir über Schädlingsbekämpfung sprechen können. Und das ist ja ein wahnsinnig weit gefächertes Berufsbild. Sie haben es ja mit vielen, in Anführungsstrichen, oder auch nicht in Anführungsstrichen, Schädlingen zu tun. Und ich frage mich gerade, wo wir anfangen. Sollen wir uns von den kleinen zu den größeren Schädlingen durchsprechen, sozusagen?
Ist ja dann nur optisch, ne? Die Kleinen können schon mal die Großen sein.
Also, okay, dann fange ich anders. Was sind denn Ihre Lieblingsschädlinge? Welche bekämpfen Sie denn am liebsten?
Naja, bekämpfen gerne kann man ja gar nicht sagen. Ne? Die Tiere faszinieren mich von ihrer Lebensart. Ich bin ja an für sich jemand, der das Wort Schädlinge gar nicht gerne mag. Weil alle Tiere, die wir so um uns draußen haben, haben eine Funktion in der Natur. Manchmal haben sie sich halt sehr auf die Menschen orientiert und dadurch richten sie Schaden an. Und deshalb muss man immer so ein bisschen unterscheiden, finde ich. Ne? Ich liebe zum Beispiel Speckkäfer. Speckkäfer sind Zersetzer in der Natur, machen einen unheimlich wichtigen Job. Wenn sie dann aber im Haus sind, das hat ja auch immer dann Gründe, dann richten sie natürlich Schaden an. Aber die Frage ist, wenn eine Wohnung vermüllt ist, wer ist denn jetzt der Schädling?
Dann erzähle ich Ihnen mal was. Wir hatten vor 3 Jahren, hatten wir plötzlich Motten bei uns im Vorratsschrank, so kleine Motten. Hatte ich vorher noch nie. Dann haben wir überlegt, was ist das überhaupt erstmal? Also was sind das? Weil erstmal habe ich die gesehen, war bei uns in der Küche an der Decke. Und dann, bis ich überhaupt drauf kam, dass die aus dem einen Schrank kamen. Und dann haben wir erstmal recherchiert, aus welcher Dose, aus welcher Verpackung kamen die. Und ich weiß es mittlerweile gar nicht mehr. Es war irgendetwas, ein Bio-Lebensmittel. Ich glaube, es war irgendeine Haferflocke oder sowas. Aber das hat Wochen gedauert, bis wir gefunden haben, wo die da sich eingenistet haben. Und das hat auch echt lange gedauert. Dachten wir, haben die im Griff. Wir haben dann so ein Mittel gekauft, ich glaube, beim DM im Supermarkt. Dann kamen die wieder. Es war fürchterlich. Wäre das eigentlich auch ein Fall für Sie gewesen? Oder?
Also beratungsmäßig ist alles immer ein Fall für uns. Ja, zumindest ist es bei uns im Unternehmen so. Mhm. Ja, jeder, der bei uns anruft und ein Problem hat, bekommt am Telefon auf jeden Fall eine Beratung. Man muss nicht immer unbedingt vor Ort. So ein Problem hätte ich gut mit Ihnen erstmal durchgesprochen. Mhm. Und vielleicht hätten Sie es ein bisschen schneller gelöst.
Wahrscheinlich. War miserabel. Jetzt sind wir sie erstmal los. Also jetzt 2 oder 3 Jahre nichts mehr gehört, gesehen. Aber manchmal mache ich den Schrank auf und denke so, oh Gott, hoffentlich besuchen die mich nicht wieder. Die waren lästig. Die fand ich sehr, sehr lästig. Aber wenn wir so im Küchenbereich sind, was sind denn so die häufigsten Insekten, wo Sie gerufen werden, wo Sie auch was machen müssen?
Also so im privaten Bereich ist ja an für sich so, dass also Motten ist ein Thema. Es ist selten, dass man beim Privatkunden großartig viel, außer eine Beratung, die Erklärung, wie man Schlupfwespen einsetzt zum Beispiel, Mottenfallen stellt. Aber den größten Teil schafft der Kunde mit einer guten Beratung alleine. Mhm. Das ganz große Problem, glaube ich, auch eins für mich, finde ich, der größten Probleme sind Ameisen im Gebäude. Mhm. Und das hat ja so eine ganz andere Qualität. Wenn ich gebäudezerstörende Ameisen habe, ist mir das als Besitzer eines Hauses erstmal überhaupt nicht bewusst. Also die Tiere kommen irgendwo rausgekrabbelt und man denkt, ja klar, ich habe hier vielleicht einen leckeren Kuchen gerade gebacken und dann transportieren die Krümel da ab. Mhm. Dass es aber einen Grund gibt, warum das Gros dieser Ameisen im Gebäude ist. Vor allen Dingen, ich sehe das immer, wenn bei uns jemand anruft und sagt, ich wohne in der 4. Etage, wir haben Ameisen. Dann krabbeln die selten die Fassade hoch. Auch das kann passieren, ist aber nicht das Übliche. Wir gehen davon aus, dass ungefähr fast die Hälfte der Ameisen Gebäudezerstörende sind, die innen aufstehen. Das heißt, ich hatte vielleicht mal an dem Gebäude einen Wasserschaden oder habe ihn immer noch. Oder bei einem älteren Haus durch Nagekäfer. Also es gibt immer einen Vorschaden, den machen sich bestimmte Ameisenarten zunutze. Und dann ist natürlich der Betroffene völlig entsetzt, dass wir nicht einfach irgendeinen Ameisenköder ausbringen und das Problem ist gelöst, sondern es führt manchmal zu teilweise Rückbau der Wohnungen oder dem Ausbau eines Badezimmers oder...
Krass.
Ja.
Also wenn Ameisen in der vierten Etage sind, dann wohnen die irgendwie auch in der vierten Etage und haben da ihren...
Decke,
was?
Wand.
Echt?
Fußbodenheizung.
Fußbodenheizung?
Wir haben jetzt einen Fall gehabt, wo das so war, dass die Fußbodenheizung ist ja in ein Dämmmaterial eingebettet. Mhm. Und das an verschiedenen Stellen, da ist halt irgendwo Feuchtigkeit mal reingekommen, da ist ein Pilz, da ist der Vorschaden. Und dann haben die Ameisen angefangen, dieses Material zu pulverisieren. Dadurch hat sich die Fußbodenheizung abgesenkt. Und dann geht es um was ganz anderes als um Schädlingsbekämpfung. Naja. Also ich glaube immer, dass man meinen Beruf gerne reduziert auf, wir töten Tiere. Und das ist natürlich ganz schrecklich, ja, weil... das ist ja gar nicht der Punkt. Es geht ja nicht darum, diese paar Ameisen, die man da wuseln sieht, abzutöten, sondern das von der Grundlage her wieder in Ordnung zu bringen, den Schaden zu beheben und dann natürlich so ein Nest möglichst zu finden.
Ne? Wie findet man denn ein Ameisennest? Also muss man die einfach dann nur beobachten, sage ich jetzt, wo die den Zucker hintragen oder sowas? Ist das immer schon da ein guter Tipp oder
ganz
eher
so einfach
nicht?
Geht's nicht. Ne? Also wir haben Videoskope, wo wir in Hohlräume mit reinschauen können, wenn das Gebäude das zulässt. Aber der nächste Schritt ist immer, dass man Wände und Böden öffnet. Das ist ein schwerer Schritt.
Ja.
Und ich habe schon oft gehört, dass dann ein Kunde sagt, aber wir haben sie doch nur gerufen, damit sie die Ameisen bekämpfen. Und das ist wirklich das, wo, glaube ich, bei Ameisen, da ruft man gar nicht so schnell den Schädlingsbekämpfer. Mhm. Da holt man eben
irgendwo
so eine Köderdose im Baumarkt, stellt die hin. Oder man macht so ein bisschen so die Tipps mit Backpulver.
Stimmt.
Mhm. Ja, und dass dann sowas dabei rauskommen kann. Es gibt auch Ameisen, die im Gebäude sind, völlig harmlos sind. Also jeder, der es hört, jetzt nicht in Panik verfallen. Mhm. Aber man sollte sich immer beraten lassen, immer die Ameise bestimmen lassen.
Mhm.
Und manche Probleme sind auch nicht lösbar, ne? Das ist so. Man kann nicht immer die Fassade abnehmen. Manchmal muss man einfach denken, okay, ne, das Gebäude wird nicht direkt umfallen. Also das heißt,
man muss
der
mit
Kostenrahmen, ja, dann können wir natürlich mit unseren Ködern immer dafür sorgen, dass die schnell wieder verschwinden. Aber im Innenbereich, da werden die weiter den Schaden anrichten. Ne?
Was ist mit Silberfischchen auf der Toilette oder... Asseln, wenn die zu Hause, wenn man die in der Wohnung hat.
Also Asseln in der Wohnung kann man immer ganz klar sagen, da gibt es ein Feuchtigkeitsproblem.
Mhm.
Ne? Dass irgendwas stimmt dann nicht. Mhm. Normal hat man ja die Asseln draußen unter den Blumentöpfen. Mhm. Asseln sind super tolle Tiere, sind Landkrebse und sind Zersetzer. So, das heißt, ich habe verrottendes, so wie jetzt zu dieser Zeit, verrottendes Material. Wenn ich jetzt aber Feuchtigkeit zum Beispiel im Keller oder so habe... Und das wird nicht festgestellt oder ich beachte das nicht. Viele verkleiden auch Wände, weil man dann glaubt, man hat das Problem, man sieht es nicht mehr, es ist weg. Und dann bildet sich natürlich da so ein Mikroklima und die Tiere leben da gut. Machen und was tun die? Nichts. Ja? Meist sterben die dann auch, weil dieses Wasserreservoir, was die haben, ist ja irgendwann mal zu Ende.
Mhm.
Und wenn sie dann nicht mehr dahin kommen, also... Die Assel ist schon ein Landkrebs mit dem größten Wasserreservoir. Das ist echt faszinierend. Aber wenn das Wasser aufgebraucht ist, dann vertrocknen sie.
Ich habe als Studentin in England studiert und im zweiten Jahr hatte ich mit drei Kommilitoninnen haben wir zusammengewohnt in einem alten Haus. Und da diejenige, die unterm Dach ihr Zimmer hatte, da kam wirklich... Wir haben da Asseln gesehen in diesem Haus, die kamen da auch, die müssen, das müssen, ich weiß nicht, wie viele Tausende zwischen den Wänden da oben gewesen sein, aber die hatten wir oben immer. Und ich habe eine, die sind ja so, ich weiß nicht, so sagen wir mal so, wie so ein kleiner oder so ein mittlerer Fingernagel groß ungefähr. Aber da waren wir auch, ich weiß noch, dass wir haben zusammen oben gelernt und dann haben wir eine Assel gesehen, die war groß wie eine Zwetschge. Also so ein, ich weiß nicht was, wie so ein Riesen oder eine Mutter oder keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall, das ganze Haus war voller Asseln. Also es war ja nicht unser Haus, wir haben das da ja als Studenten da drin gewohnt. Aber wahrscheinlich...
Das ist schon eklig.
Das war schon eklig. Und auch immer, wir hatten so einen mini kleinen in den Hof und immer wenn es geregnet, nachdem es geregnet hat, war der ganze Hof voller Asseln. Die sind alle rausgekommen dann und da konnte man nicht mehr laufen. Also da konnten wir unsere Füße nicht hinsetzen, weil die Asseln da waren. Silberfische, was ist mit denen?
Was ist mit Silberfischen? Silberfische schleppe ich mir eben auch über irgendwelche Materialien ein. Und dann ist die Frage, können die sich ausdehnen da, wo sie dann sind? Und das hängt mit der Luftfeuchtigkeit zusammen. Mhm. Silberfischchen brauchen eine hohe Luftfeuchtigkeit, möglichst um die 70%. Und vom Prinzip her finde ich immer, dass die einem auch manchmal zeigen, hallo, guck mal nach, hier ist vielleicht irgendwas nicht in Ordnung. Eine Leckage, irgendwas, was da tropft in der Wand. Also wir haben schon viele Fälle gehabt, wo ich dann auch sage, jetzt sind Sie doch mal den Fischchen dankbar. Wenn die nicht gekommen wären, dann hätten sie vielleicht das Problem gar nicht gemerkt. Also auch hier kann man immer wieder sehen, dass man sagt, man muss immer ein bisschen sich drauf einlassen, warum ist das Tier da, was macht es, wo ist der Anspruch. Das ist natürlich, was ich immer schlimm finde, warum sind Badezimmer immer innenliegend ohne Fenster?
Ja.
Also wenn ich bauen würde, ich würde völlig anders bauen.
Ja, klar. Ja?
Und wenn ich mir so vorstelle, eine vierköpfige Familie, alle duschen morgens hintereinander, die feuchten Handtücher und man kann gar nicht so für das Trocknen sorgen, dann kann sich natürlich immer schnell so eine Silberfischchenfamilie da auch wohlfühlen. Mhm. Da muss man eben gucken, kann man das ein bisschen durch bestimmte, ne, man kann sich da beraten lassen, Lüftungsgeräte, das Klima verändern, die Handtücher immer direkt irgendwie aufhänglich auf den Boden legen oder so. Und ich finde, man kann an für sich da ganz gut auch mit leben. Ne? Und dann gibt es ja so diese üblichen Silberfischchen, Fallen. Ich glaube, damit kommt man ganz gut hin.
Jetzt werden wir ein bisschen größer. Schaben. Also das ist, würde ich jetzt mal sagen, aus meiner Laien, ich muss vorher noch was anderes sagen. Ich finde es schön, wie Sie das beschreiben, dass die Tiere uns was sagen, also dass sie eigentlich ein Hinweis sind. So, ne? Und dass man dann eben da nochmal weiter recherchieren muss, was ja dann auch spannend ist, manchmal dann auch sehr kostenintensiv wahrscheinlich, aber das finde ich grundsätzlich gut, das finde ich eine schöne Sicht. So, aber wenn jetzt in meinem Laienbewusstsein Schaben, Kakerlaken, da kenne ich auch Geschichten von Studentenkollegen, die ein Auslandssemester, keine Ahnung, in Madagaskar gemacht haben und die haben nur so wirklich eine Absteige gehabt mit einer Matratze auf dem Boden, die Kakerlaken sind die ganze Zeit da rumgekrochen. So jetzt hier in der ersten Welt quasi haben die ja eigentlich nichts verloren oder sehen wir die zumindest nicht. Und ich würde sagen, das hat immer was mit Unsauberkeit zu tun. Hat es oder nicht?
Nee, das ist ein Irrtum. Also erstmal gesamt finde ich immer, sollte man wissen, wir haben entdeckt auf der Welt ungefähr 3600 Schabenarten. Und da kann man schon mal gut durchatmen, weil ungefähr 50 Arten weltweit haben sich mit uns vergesellschaftet. Mhm. Also das heißt, die gibt es Millionen Jahre, sehr unterschiedlich. Manche sind geschätzt 400 Millionen Jahre, manche 300 Millionen Jahre. Die deutsche Schabe wahrscheinlich nur 200. Das heißt, alles war da, bevor es uns gab. So, jetzt kommt der Mensch. Was macht er? Er hat nicht immer ganz so die Ordnung, aber selbst eine Mülltonne. Eine Mülltonne ist etwas, wo Abfälle reinkommen. Es hat mit Ordnung nicht unbedingt immer was zu tun. Auf jeden Fall haben diese Tiere sich einfach auf den Menschen eingelassen. Bleiben wir bei der deutschen Schabe, die eben auch in unserem Land gut vertreten ist. Aus Asien ist nicht von hier. Und die kann ja nicht mehr fliegen. Das heißt, die ist so eingestellt auf den Menschen, dass sie so um uns herum lebt, dass sie das gar nicht mehr braucht. Also die Flügel haben sich verkürzt und sie, ne, dass diese Entwicklung, das sagt, ich kann schnell laufen, ich bin klein, ich komme in alle Ritzen und ich bin überall da, wo es Nahrung gibt. Natürlich ist die Vermehrung mehr, wenn ich dann keine Sauberkeit habe. Die Gefahr, dass wir die kriegen, die haben wir alle. Mhm. Man holt sich eventuell ein gebrauchtes Möbel irgendwo. Wir können uns nicht alle immer alles neu holen. Gerade, ne, Sie haben gesagt, Studenten, die dann sagen, oh, ich hole mir einen Kühlschrank irgendwo. Oder manchmal ist man auch ganz mutig und sieht, was im Sperrmüll stehen. Und sagt,
auch schon
Mensch,
gemacht.
Super.
Ich hatte tolle Stühle aus dem Sperrmüll.
Ja. Da passiert dann meist nicht so viel, aber da kann dann auch eine Schabe dran hängen. Dann ist natürlich auch so, man bestellt sich viel Essen. Auch da kann man Pech haben und sagen, die Pizzeria oder den Imbiss, der vielleicht nicht ganz so auf die Hygiene guckt. Und dann hat man so ein Ei-Paket und in dem Ei-Paket sind dann 35 neue. Und dann schleicht sich das ein. Wenn ich natürlich dann ordentlich bin und dann bemerke ich es ja. Nur treffen kann es erstmal grundsätzlich jeden.
Mhm.
Oder auch wenn einer in einem größeren Haus betroffen ist, dann können die sich nach allen Seiten ausdehnen. Wenn kein Platz mehr da ist, in den Wand verstecken.
Mhm.
In erster Linie braucht die deutsche Schabe Wasser.
Mhm.
Wenn kein Wasser hat, wird es ganz schlecht. Die kann hungern, aber die kann nicht ohne Wasser sein. Und ansonsten kann die, ich sag mal, den Dreck unter den Nägeln fressen. Das sind alles Fresser.
Mhm.
Das Problem, was eben ist bei diesen Schaben, die wir um uns herum haben, wir haben ja noch nicht ganz so viele in Deutschland, dass eben durch die Art und Weise des Überlaufens von Flächen und das hört sich jetzt nicht so schön an, aber die erbrechen und in diesem Erbrochenen können eben Krankheitserreger sein.
Meist die Schaben erbrechen?
Ja, die Schaben haben einen sogenannten Vormagen, fressen relativ viel und übergeben sich und das fressen dann die ganz Kleinen am Anfang.
Mhm.
Und es sind aber auch Warnstoffe in diesem Erbrochenen. Es hat ganz viele Funktionen. Und in diesem Erbrochenen sind natürlich auch Krankheitserreger. Sehen können sie das nicht. Wenn die jetzt hier drüber laufen würden, man würde das nicht wahrnehmen. Und wenn ich jetzt Schaben habe und nachts laufen die durch die Küche, wuseln und suchen, das sind ja nun kleine Krümelchen. Das hat ja nichts mit dem großen Müll zu tun. Und dann erbrechen sie auch auf die Flächen und sie würden jetzt morgens ihr Butterbrot da reinlegen.
Ja.
Da wäre eben dann die Gefahr. In erster Linie geht es immer um alles, was mit Darmerkrankungen zu tun hat. Wir müssen auch nicht sofort in Panik ausbrechen. Ne? Also das ist sowieso immer ganz, ganz wichtig.
Ne?
Also ich glaube, wenn man Schädlinge hat und völlig panisch reagiert, dann macht man alles falsch, was man falsch machen kann.
Ja, total.
Und deshalb ist das bei uns auch, Sie merken ja, wir haben eine große Liebe bei uns in der Firma zu den Tieren. Und wir versuchen wirklich dem Kunden dieses Wissen zu vermitteln. Ich habe zwar auch Kunden, die sagen, Frau, das ist mir jetzt völlig egal, ich will das überhaupt nicht wissen. Bitte erzählen Sie das gar nicht. Ja?
Nee, ich finde das gut. Ich finde, mir gefällt das, dass Sie das machen. Und ich finde, das ist auch eine schöne Sichtweise, die ich bis jetzt auch so noch nicht gesehen habe. Einfach, weil es auch respektvoll ist mit den Tieren. Und aber dann auch, weil sie so viel wissen, also jetzt allein, wie viel sie über Schaben erzählt haben oder über die Assel oder diese ganzen, also das sind ja so alte Tiere, also die ja auf der Welt quasi ja auch ein Aufräumkommando sind, ne?
Ja.
Dass man das so sieht, finde ich super. Und wenn Sie mir das am Telefon erzählen würden, wäre ich direkt schon beruhigt erstmal.
Und das ist an für sich wichtig.
Ja.
Ne? Wir haben gute Mittel, mit denen wir vorgehen können. Mittel, die keine Belastung für den Raumnutzer, das finde ich super.
Ja.
Also ich habe immer versucht, in die Richtung zu arbeiten, welche Mittel haben die geringste Belastung. Es geht nicht immer, aber bei Schaben können wir mit Fraßmitteln arbeiten. Das ist wunderbar, wenn Sie jetzt so ein Problem hätten.
Mhm.
Und wir bringen diese Mittel aus, dann ist das größte Problem innerhalb von 2 Tagen schon gelöst. Und das halt, finde ich, wichtig zu wissen.
Total.
Ja.
Das ist ja schon mal echt gut. Also, ne?
Und wenn man selber dann eben zu Sprays, hier kommt es eben so, dass ich sage, um Gottes Willen, bitte nicht, greift, dann reichen diese Mittel, die man handelsüblich kaufen kann, nicht aus, sonst werden sie gar nicht zugelassen für den Consumer. Und damit vertreibt man die dann im ganzen Haus. Es gibt so einen wunderbaren Effekt, möchte ich unbedingt erzählen, weil ich glaube einfach, dass das auch zeigt, wie einmal faszinierend das ist, aber auch wie falsch das ist, was man macht, weil man das Wissen nicht hat. Und zwar, habe ich ja vorhin gesagt, mit dem Erbrochenen, da gibt es auch so ein Alarmpheromon drin. Also, jetzt sprüht jemand mit einem Insektizid, man vertreibt so eine Schabe aus dem Versteck und auch da wird die gleich reagieren und auch erbrechen und das signalisiert den anderen, hier ist was gar nicht in Ordnung. Und dann machen Schaben etwas, was ich ganz toll finde, und zwar, wir nennen das ein Hot-Feet-Effekt. Die stellt sich dann auf die Zehenspitzen. Und so eine kleine Schabe wird dann ganz groß. Und damit laufen die dann quasi über diesen insektiziden Spritzbelag hinweg. Und so vertreibt man der dann in die Nachbarwohnung. Und der Nachbar fragt sich, warum habe ich jetzt Schaben? Also ich habe mal einen Fall gehabt, wo...
Die tippeln also da so quasi auf so hohen Schuhen quasi. Also
genau.
Ja, süß.
Ja?
Ja.
Und das sind keine Dinge, die man mal eben so nachlesen kann. Das kann man halt in einem Fachbetrieb erfahren. Aber wenn man das mal gehört hat, dann weiß man irgendwann, das, was ich da mache, ist ganz unsinnig.
Total.
Was immer Sinn macht, ist, dass man sich solche Schabenklebefallen holt. Klebefallen sind immer super. Egal, was man hat. Das befürworte ich immer.
Mhm. Ja. Mir fällt jetzt, hat wahrscheinlich gar nichts damit zu tun, aber mir fällt gerade eine kleine Geschichte ein, die ich in einer Zeitung gelesen habe. Also nur so eine kleine Meldung, aber sie ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich sie ganz, ganz wirklich schlimm eklig finde. Und vielleicht können Sie mir sagen, ob Sie denken, dass dies wahr sein könnte. Und zwar habe ich eine Meldung gelesen über eine Kreuzfahrt, ein Kreuzfahrtschiff mit alten Möbeln, wo wir auch gerade drüber gesprochen haben. Und eine Dame hat, ist quasi an Bord gegangen, ist in ihr Zimmer, hat ausgepackt und wollte ein kleines Nickerchen machen und hat sich in einen Sessel gesetzt, der in ihrer Kabine war, und ist eingeschlafen. Und als sie aufgewacht ist, war sie über und über mit Zecken befallen, weil wohl an diesem Sessel ein Zeckennest war. Und ich habe mir dann so vorgestellt, mein Gott, also sie sind dann, als sie geschlafen hat, über sie gelaufen. Ich fand dieses Bild so, so krass im Kopf. Meinen Sie, das war eine Käsegeschichte oder kann sowas sein?
Hört sich nicht sehr realistisch an. Also es gibt sicherlich viele Dinge, die verrückt sind. Erstmal wüsste ich jetzt nicht, wo die Zecke herkommen sollte. Der Sessel hat ja nicht im Wald gestanden. Ja. Ich könnte mir jetzt denken, dass man vielleicht Bettwanzen da hat, aber auch die würden sich jetzt nicht auf jemanden draufsetzen. Mhm. Das macht so alles gar keinen Sinn.
Ja, vielleicht so eine Gruselgeschichte, ne?
Ja, was schon mal passiert ist irgendwo, dass es irgendwas ganz anderes war und dann wird das so weitergetragen.
Das war keine Zecke, sondern irgendwas anderes oder
ja,
so.
Ja, dass man sagt, okay, wer weiß, ne, irgendwelche Fliegen oder irgendetwas. Ach so, aber was sich jetzt so auf den Menschen setzt, ich weiß nicht. Also es mag sicherlich Länder geben, wo wir Tiere haben, wo Dinge passieren können. Mhm. Aber ich finde, das hört sich schon sehr spooky an.
Ja, finde ich auch. Das war auch nur eine kleine Meldung. Das war jetzt nicht groß mit Foto oder so. Und dann, naja, okay.
Also alles...
streichen wir die Geschichte. Ja. Was fällt mir noch ein, was größer jetzt so ungefähr schabenmäßig? Ach so, was ist so mit im Rollladenkasten, Wespen zum Beispiel, hatten meine Eltern mal im Rolladenkasten. Was ist da, wenn das passiert? Da muss man aber definitiv einen Schädlingsbekämpfer holen.
Das also kriegt zumindest man nicht muss man erstmal fragen. Ja. Also Wespen, wir sprechen ja immer von der Wespe. Ne? Mhm. Wir haben aber Unmengen verschiedene Wespenarten. Und es gibt zwei Wespenarten, die sehr große Völker bilden. Und das ist das, wo der Gesetzgeber noch sagt, der Schädlingsbekämpfer kann über die Gefahr entscheiden und so ein Nest abtöten. Grundsätzlich sind alle unter Schutz. Mhm. Ja? Das heißt, die gemeine und die deutsche Wespe, meist ist die gemeine Wespe, also von allgemein, nicht weil die jetzt so gemein ist, in dem Jalousienkasten. Wir können das nicht so ganz verstehen, weil ich sage mittlerweile immer, der Jalousienkasten ist wie so ein sozialer Wohnungsbau, ne? Weil Jalousie hoch, runter, das Nest geht ständig kaputt, immer müssen die wieder reparieren. Und wenn so ein Jalousienkasten hat ja eine begrenzte Größe und irgendwann richten die halt auch einen großen Schaden an. Wir sehen, dass die Bänder durchtackern. Irgendwann, wenn das kein Elektro ist, habe ich die eventuell auf dem Band sitzen, habe sie in den Händen. Mhm. Irgendwann fährt man in Urlaub, dann bleibt die Jalousie oben oder unten. Dann kommt man wieder, dann ist sie nicht mehr zu bewegen. Das heißt, wir treffen meist die Entscheidung, ein Nest in einem Jalousienkasten abzutöten. Mhm. Ich halte das schon fast immer für den besseren Weg. Es gibt aber Stellen an Gebäuden, wo wir ganz klar beraten.
Kann man abnehmen und woanders hinbringen?
Ja, diese Umsiedelei, da wird auch mal sehr viel drüber erzählt. Es ist viel komplizierter, als man denkt. Man muss zum richtigen Zeitpunkt umsiedeln. Das Nest muss sichtbar sein. Bei diesen gemeinen Wespen sind so Höhlenbebauer. Mhm. Das kann ich ja gar nicht sehen. Ich kann ja nicht das Dach auseinandernehmen, um das Nest rauszunehmen. Wenn ich ein Nest sehe, dann habe ich meist die sächsische Wespe. Das sind kleine Völker oder die mittlere Wespe. Die machen sowieso nichts. Also warum soll ich die umsiedeln? Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch hier, ne, wir kommen immer auf den gleichen Punkt, dass man eine gute Beratung hat. Und dass man auch, ich finde gerade Wespen, die haben so irgendwie nicht die richtige Lobby, weil man immer sagt, ja, Bienen, da habe ich Honig, aber Wespen, die haben keinen Nutzen. Doch, Wespen haben einen großen Nutzen Und zwar in ihrer Hochzeit verfüttern die bis zu einem Pfund andere Schadorganismen an die Larven. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wobei ich im Moment sage, es ist alles ein bisschen durcheinander geraten. Ja, vielleicht fressen sie auch schon mal weg, was sie vielleicht lieber lassen sollten. Aber das ist ein wichtiger Weg. Bestäuben auch ein bisschen, ne? Aber auch unsere Honigbienen sind ja nicht die allein Bestäubenden, sondern die Wildbienen tragen da eine ganz andere Verantwortung. Und ich glaube, wenn man auch da diese Dinge alle weiß, und ich habe das gerade in diesem Sommer sehr positiv erlebt, dass wir viele Anrufe hatten und die Leute alle sagten, an für sich wollen wir ja gar nicht, dass die getötet werden. Was haben wir für Möglichkeiten? Manchmal ist so, dass irgendwo Wespen einfliegen und wenn man das Fenster aufmacht, dann kommen die rein, dann stört das. Und dann kann man über so ein Schlauchsystem den Einflug einfach umlegen, dass sie woanders einfliegen. Dann krabbeln die halt 2 Meter, das macht denen nichts. Und schon ist das Problem gelöst. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, wenn ich jetzt so ein Fachwerkhaus habe mit einer Dachgaube und das Nest kann 2-3 Meter groß werden, dass ich um diese Jahreszeit oder auch vielleicht schon früher, wir hatten es dieses Jahr schon im Juli, dass die Wespen sich dann durch die Wand tackern. Und die Entscheidung kann im Grunde genommen nur ein Fachbetrieb treffen. Deshalb kann ich nur empfehlen, beraten lassen, aber bitte nicht mit dieser Mordrunstigkeit. Ich will das nicht. Alle Menschen sagen auch, sie sind Allergiker. Ich sage dann immer, dann dürften die aber nicht alle um diese Zeit im Biergarten sitzen, weil da sind die Wespen im Moment ziemlich gut unterwegs. Und da sehe ich viel größere Gefahren, ne?
Wir haben bei uns auf dem Balkon so Holzpaneele quasi und im Moment kommen die, das hört sich echt so an, als würden die da was knabbern. Können Sie mir gerade erklären, was die da, warum die, was die also, da am Holz da machen?
Das, warum? Tackern die ab, das brauchen die noch für ihr Nest. Solange für die tackern, Nest. Bauen die ihr Nest noch. Mal endet das jetzt, weil die jetzt mehr in diesen Sterbeprozess gehen. Aber manche bauen noch weiter. Ne? Wenn die Jungköniginnen noch nicht alle raus sind, dann wird noch gebaut.
Okay, dann heißt das, da machen die ihren Pappmaché quasi oder ihr,
genau,
ihr Papier.
Genau, speichern das ein, ne? Man denkt oft, das ist so Verwitterung, aber das zieht so richtige Schlieren, dass wenn das Holz nicht behandelt ist, ne? Die gucken schon, ne? Wenn da irgendwelche Stoffe drauf sind, nehmen sie das nicht. Ne?
Aber wirklich faszinierend, was Sie sagen, also was Sie so erzählen. Ich finde, da kriegt man auch direkt nochmal einen anderen Blick auf die jeweilige Art dann auch noch.
Ja, vor allen Dingen dieses, ne, haben wir ja vorhin mit den Ameisen. Ameisen haben wir ungefähr über 14.000 Arten. Und wenn man immer sagt, die Ameise, die Wespe.
Ist auch schon falsch. Ist genau wie das. Ich hab's,
Ich meine, mein Gott, wenn ich jetzt dem Kunden nichts mehr zu erzählen hätte, das wäre ja ganz furchtbar, ne?
Ja, aber es ist toll. Ich finde es faszinierend. Ja, ich finde es faszinierend. Und mein Vater ist ja Tierarzt gewesen, von dem habe ich auch schon viel erfahren über Tiere, aber das ist natürlich nicht sein Spezialgebiet. So. Das ist, dass man da auch noch immer noch was lernen kann. Finde ich toll. Dass man kann sowieso jeden Tag was lernen, das ist toll. Aber so jetzt auch nochmal. So, Wespen hatten wir. Umsiedeln, haben wir auch gesprochen. Ich komme jetzt ehrlich gesagt schon fast auf Vierbeiner. Oder fällt Ihnen noch was ein?
Ach, mir fällt noch ganze Menge ein.
Okay.
Also worüber wir gar nicht gesprochen haben, das sind die, die ich auch gar nicht so in mein Herz geschlossen habe. Das sind eben Parasiten. Ne? Also Flöhe, Bettwanzen. Wir hatten ja Zecken angesprochen, aber das ist nicht im Bekämpfungsbereich, weil das ein anderer Ort ist, an dem es stattfindet. Und die Bettwanze hat ja quasi wieder so Einzug gehalten.
Ich habe zum Glück noch nie eine kennengelernt. Wie weiß ich denn, dass man eine Bettwanzen habe? Also ich werde gebissen.
Sehen.
Die kann man sehen sogar richtig.
Klar, wenn die voll Blut ist, ist die 9 Millimeter.
Okay.
Also fast ein Zentimeter, ne? Das kann man sehen. Ne? Also es ist schon so, dass ich empfehle, wenn man viel unterwegs ist in Hotels, egal ob 5 Sterne oder Backpackers, völlig egal, dass man immer mal die Matratze anhebt und guckt. Und wenn man unsicher ist, sein Gepäck lieber in, wenn ich jetzt so rucksackmäßig unterwegs bin, dass ich das lieber dann in das Bad reinstelle, also weit weg vom Bett. Weil es kann natürlich sein, geht man von aus, ne, ich hätte jetzt vorher dort übernachtet, ich bin gestochen worden, dann sind die Bettwanzen ja erstmal vor Blut. Dann brauchen die sie am nächsten Tag nicht. So. Aber die klettern halt gerne rein, wenn im Koffer oder im Rucksack tragende Kleidung ist. Die Buttersäure, das zieht halt an. Und wenn die jetzt im Bett sind und ich stelle meinen Rucksack daneben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie da reinklettern. Wenn ich das ins Bad stelle, in eine Wanne oder sonst was, ne, da muss man einfach drüber nachdenken, dann kann ich damit schon viel verhindern. Mhm. Ich habe ja auch viele Menschen, die von irgendwo bei uns anrufen, sagen, wir sind jetzt gerade hier. Mhm. Lieblingsort ist immer auf dem Jakobsweg wandern. Und die können dem ja nicht entkommen. Wo wollen sie denn hin? Und die Herbergen sind fast alle
einfach
voll.
Einfach. Ja. Voller Bettwanzen?
Ja, ja.
Ehrlich?
Ja, ist so.
Okay, das heißt,
wir haben große Probleme auch in den Ski- und Wanderhütten. Die sind auch sehr voll mit Bettwanzen. Mhm. Und es ist kein Geheimnis, geht durch die Presse. Und
okay.
Ich habe in so einem Arbeitskreis dazu gesessen. Mhm. Es gab so ein Treffen der Hüttenwirte. Das ist ganz spaßig, weil wir reden ja von Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien. Und da haben sich alle getroffen und einer hat es dem anderen zugeschoben. Gesagt, die kommen aus Österreich, die kommen aus Deutschland.
Das ist Chor Gaudi, ist nicht lustig.
Ich bin ja der Ansicht, dass man da so Infozettel hinlegen sollte.
Ja.
Jetzt ist ja so, was ist das Schlimme? Die Bettwanze sticht, das ist doof, weil das juckt, es entzündet sich vielleicht. Die gute Nachricht, zumindest bei uns, ist noch nichts nachgewiesen über eine gesundheitliche Gefahr, keine Krankheit zu übertragen. Noch nicht, wir wissen es nicht. Mhm. Es wird aber untersucht und zurzeit ist das eben nicht. Was ist das ganz Negative, wenn ich die habe? Sie wird nie wieder von alleine weggehen.
Echt?
Ja, wo soll die hin? Wenn die jetzt ihre Blutquelle hat, dann wohnt die bei Ihnen. Wenn Sie sich die mitnehmen, dann gibt es Nachwuchs sukzessive und dann werden es immer mehr. Also es gab einen Fall in Berlin, also es gibt auch wahre verrückte Fälle. Die Frau hat 12 Jahre damit gelebt, dann hat sie aber wirklich eine Blutarmut bekommen.
Nein.
In die Klinik. Aber es hat lang gedauert, fand ich.
Und die hat es nicht gemerkt?
Ja doch, aber die hat das nicht so. Es gibt auch nicht immer Menschen, die sofort jemanden anrufen können und Angst haben vor Kosten.
Die war der Wirt, die war 12 Jahre Wirt von den Bettwanzen. Krass.
Ja, und es ist natürlich heute ein Riesenproblem, das sehen wir auch, dadurch, dass das immer sehr gehypt wird in der Presse, immer so, wenn man gerade mal über so ein Sommerloch oder sonst was hat und möchte berichten. Und jeder, der jetzt dann irgendwie mehrere Stiche hat, auch aus dem Urlaub kommt, glaubt, jetzt habe ich Bettwanzen. Und ich sage immer, von 10, die bei uns anrufen, hat vielleicht einer wirklich Bettwanzen. Mhm. Was ich als ganz schlimme Entwicklung sehe, ist, dass Humanmediziner sich nicht mehr wirklich mit Parasiten auskennen, scheinbar auch im Studium das nicht mehr so richtig mitbekommen, sich aber in meinen Augen anmaßen, anhand eines Stiches zu behaupten, das sind Bettwanzen. Ich habe jetzt 3 Fälle hintereinander gehabt und dann sogar Ratschläge geben, was man jetzt machen soll. Man kann anhand eines Stiches, das ist ungeheuer wichtig, nicht erkennen, welcher Parasit, außer bei der Zecke. Mhm. Ne, dieser klassische Hof, was sich da bildet, das kann man sehen, aber Sie können nicht sehen, ist das ein Stich vom Floh, ist das ein Stich von der Bettwanze, wir haben neue Stechfliegen auch im Land, weil die Reaktion, das ist Ihre, Sie reagieren auf Fremdeiweiß. Und dann höre ich mir immer an, dass die Leute sagen, ja, die stechen ja so drei immer nebeneinander oder so ein Dreieck, ne? Und dann sage ich mal, ich weiß nicht, ob die alle ein Buch lesen, dass sie das so machen sollen. Wenn sie nachts im Bett liegen und das Tier sucht eine Blutader, sie bewegen sich, dann ist das Tier wieder irritiert und zieht raus. Und dann sticht es wieder daneben. Also es gibt keinen Grund, warum so ein Tier immer in irgendeinem Muster stechen soll. Und der eine hat nur so ein Pünktchen. Und das Schlimmste, was ich mal gesehen habe, war eine Frau mit 3 cm großen Wasserblasen. Mm. Na, das heißt, wenn ich da sehr allergisch reagiere, also wie will jemand sagen, ein Arzt soll gucken, ist es ein Stich, mehr nicht. Mm-hmm. Das führt natürlich zu einem Drama, ne? Weil man glaubt natürlich einem Mediziner mehr, als in dem Fall mir.
Ja.
Ich hatte jetzt auch so einen Fall, wo gesagt wurde, ja, die sollen die Matratzen alles verbrennen, was jetzt grundsätzlich richtig wäre, wenn es Befall gäbe. Mm-hmm. Aber ich habe gut recherchiert, wir führen sehr intensive Gespräche dann mit den Betroffenen und nach einer halben Stunde war schon klar, die waren zwar vorher im Urlaub gewesen, aber schon eine Woche zu Hause, im Urlaub keine Stiche und haben einen Hund und das Kind hatte die Stiche auch und der Mann auch und sie haben immer abends auf einer Wiese Fußball gespielt und die Lösung war, dass da viele Grasmilben sitzen. Und das, ne, und dann sagte der Mann, was machen wir denn jetzt? Ich sage, Sie müssen sich eine neue Wiese suchen. Da sagt er, und Sie tun jetzt nichts. Ich sage, sorry, leider kann ich mit Ihnen kein Geld verdienen. aber wir haben das Problem gelöst. Mhm. Und ich bin froh, dass sie bei uns angerufen haben.
Ne? Aber auch, da müssen sie auch die richtigen Fragen stellen, dass sie dann darauf kommen. Ne? Weil erstmal der Weg war ja schon so ein bisschen vorgefertigt, ne? Die Anamnese sozusagen.
Ich persönlich lasse mich nie darauf ein. Also sie können immer ihr Leid erzählen und dann sage ich, okay, wir tun jetzt mal so, als wenn sie noch nie mit jemandem gesprochen haben. Mhm. Und sie erzählen mir jetzt ihr Problem. Und das andere vergessen sie. Und dann ist es auch so, man kann so simple Sachen machen wie, blicken Sie mal eine Woche zurück, was Sie alles getan haben. Sie nehmen sich heute Abend in der Familie ein weißes Blatt und jeder schreibt mal auf, wer bei wem war. Und auf einmal merkt man, die Tochter, die geht ja immer zu einer Freundin, die einen Hund haben und da hat die sich die Flöhe mitgebracht. Mhm. Ich weiß, dass die, ich finde das immer ganz spannend, weil unsere Kunden finden das auch erstmal sehr anstrengend. Oh Gott, na, warum haben wir die Frau angerufen? Und dann ist es aber hochinteressant. Ich hatte mal eine ältere Lady, die sagte, nee, Frau, ich weiß nicht, also jetzt 14 Tage zurückverfolgen, was ich gemacht habe. Ne? Und 4 Wochen später rief sie an und sagte, Frau, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Ich habe gedacht, das ist völliger Unsinn, was Sie erzählen. Und ich habe 14 Tage gebraucht, weil es nicht aufhörte mit den Stichen. Und dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt. Ich führe jetzt ein Tagebuch. Und dann habe ich herausgefunden, wo ich mir die Stiche erhole. Und dann ist es Licht an einem selber, ne? Ob man das vertraut. Ich habe halt eine 35-jährige Berufserfahrung. Für irgendwas muss die gut sein, ne?
Wo waren denn die Stiche bei der Dame her?
Da waren auch Grasmilben.
Grasmilben? Mhm. Habe ich zum Beispiel jetzt gerade auch zum allerersten Mal gehört. Ja.
Und die sind dieses Jahr ganz schlimm gewesen. Man hat übrigens früher immer netterweise Herbstgrasmilben gesagt. Mittlerweile haben wir die aber ziemlich durchgängig.
Aber die stechen nur, wenn ich mit dem Gras in Kontakt bin quasi, oder?
Ja, die bohren sich schon ein bisschen in ihre Haut, aber die gehen auch wieder weg.
Okay.
Aber es juckt ganz furchtbar.
Mhm. Wissen Sie eigentlich, wie finden Sie eigentlich persönlich Mücken?
Furchtbar.
Ich finde die auch furchtbar. Ich sage immer ganz böse, die haben keinen Sinn, außer Vogelfutter zu sein. Aber die müssen auch einen Sinn haben, oder?
Ja, aber Vogelfutter ist ja schon super.
Ja. Was ich auch jetzt seit so 2, 3 Sommern bemerke, dass diese, also ich finde es ja auch schlimm, wenn man die nachts hört, aber es gibt ja jetzt auch Mücken, die hört man überhaupt gar nicht.
Ja.
Mein Gott, die sind so aggressiv, die fliegen einem ins Gesicht und stechen, kann man dabei zusehen. Ganz übel.
Ja, also Mücken ist, Sie merken, ich werde verhalten. Nicht meine große Leidenschaft.
Ja, meine auch nicht.
Alle anderen Tiere, ich unterrichte das ja auch und für Mücken gibt es jemand anders. Also ich muss sagen, ein paar Tiere, wo ich sage, die finde ich toll, so von der Biologie. Das sind Mücken und Fliegen. Ne? Also Fliegen finde ich auch ganz gruselig. Ne? Und wir kriegen ja auch Fliegenarten, wo wir sagen, ne, wo wir auch als Schädlingsbekämpfer einfach gar nicht gegen ankommen. Ne?
Mhm.
Also es gibt zum Beispiel die Halmfliege, die sich draußen entwickelt in bestimmten Biotopen und die dann zu, jetzt im Herbst, ja einfach losfliegen, winzig klein und werden dann auch durch die Thermik manchmal an Häuser geweht, oft an Hochhäuser, gehen dahinter Fassaden, kommen aber auch rein. Und dann hat man Tausende von diesen Tieren und wir können nichts tun. Ich habe ein Büro gehabt, wo die Fenster offen waren und dann saßen innerhalb von wenigen Minuten die ganzen Bildschirme, also keiner konnte mehr arbeiten, voll mit Hunderten von diesen kleinen Fliegen. Und es gibt keine Lösung dafür. Also ich mag halt nicht gerne, wenn ich gar nicht helfen kann.
Nee, das verstehe ich.
Also nur Trost ist dann auch ein bisschen wenig.
Ja, definitiv.
Ja, also man kann dann auch immer gucken, dass man sagt, okay, behandelt man die Fensterrahmen oder sonst was. Man kann es aber nicht lösen.
Mhm.
Also ich habe ein Hochhaus, das ist jedes Jahr 13. Etage bis oben über 20 befallen. Und die Leute sagen, wir können auch nicht mal unsere Wohnung verkaufen. Ne? Weil man weiß ja, dass das kommt. Man kann es ja auch nicht verschweigen. Also das finde ich schon sehr unangenehm. Also Sie merken, es gibt auch viele Dinge, wo wir, ja, einfach auch, wenn ich sehe, bei den Halmfliegen, da hat sich über 30 Jahre nichts entwickelt. Ne?
Krass.
Und, ja, und Fliegen auch gesamt ist immer so, dass man, das sind so viele Tools, die zusammenkommen. Ne? Ist die Gesamthygiene, wie gehe ich mit dem Müll um? Ne, es gibt ja dann so Biotonnenpulver, da kann ich mit verhindern, dass Fliegen Eier ablegen, weil das ein unangenehmer Geruch ist. Also ich kann so viele Dinge tun, aber ich habe nicht eine Lösung für alles. Wenn wir jetzt in Gewerbebereichen sind, dann beraten wir natürlich sehr intensiv, dass man Kühlräume baut für den Müll, so in Altenheimen und so weiter, Krankenhäusern, weil dann kann die Fliege da ihre Eier nicht ablegen. Mhm. Also wenn sie ein bisschen ländlich wohnen und sie haben irgendwo einen Pferdehof oder sonst was, dann können sie das schönste Haus haben. Ich bin schon so oft gerufen worden und dann haben sie auf einmal alles voll Fliegen. Ich kann dann auch keine Lösung finden. Ne? Also es kommt auch immer drauf an, ne? Wo wohne ich, wo bin ich. Also jeder Bereich hat so seine eigene Problematik. Mm-hmm. Ne?
Deswegen gibt es auch keine Universallösung, weil das muss man sich ja auch nochmal mit angucken und dann recherchieren wieder halt, ne, vor Ort oder mit den Leuten. Aber ich würde da jetzt erstmal auch denken, unbedingt Fliegengitter oder sind die zu klein oder kommen die da
durch? Ich bin sowieso diejenige, die sagt, ich würde mir wünschen, dass Häuser zukünftig gebaut werden mit schon integriert Fliegengitter.
Finde ich auch.
Ja, wir haben natürlich, das merken wir ja, dass wir einen Anstieg haben der Wärme. Wir haben auch wenn wir immer empfinden, der Sommer war nicht so toll, aber er ist schon anhaltend warm. Mhm. Und da kommen natürlich eine Menge Tiere rein. Wir haben ja dann auch diese Entwicklung von verschiedenen Baumwanzen. Das kommt jetzt wieder, die sich so gerne, bevor die in die Überwinterung gehen, auf diese warmen Fassaden setzen. Wenn das Fenster auf ist, kommen die rein. Mhm. Auch die Wespen, wenn das jetzt so, wie wir das hier haben, da ist ein Baum, da können die eventuell noch so ein bisschen sich Harz rausholen. Und wenn man jetzt morgens früh das Fenster aufmacht, das Licht anmacht, zack, sind 30, 40 Wespen drin, wenn man die im Umfeld hat. Mhm. Wenn ich aber ein Fliegengitter habe, habe ich das ganz anders gelöst. Und bei Fliegengitter spreche ich nicht von so einem Tüll, was ich mir irgendwo zusammenfummel und wo dann doch die Tiere durchkommen, sondern von einem fest einsetzbaren Rahmen, den man reinigen können muss. Warum? Weil es sich zusetzt und weil ich dann keine Sauerstoffzufuhr mehr habe. Es braucht ein bestimmtes Material. Ich habe schon einige Häuser gesehen, die das von Anfang an mit einbauen. Mhm. Und ich glaube, dass wir eben allmählich in dieses Mediterrane kommen, wo wir das brauchen.
Ich bin auch total dafür, dass das Standard in Hotels oder in Ferienwohnungen ist auch so. Ne? Also mein Horror ist immer die Mücke, aber ist egal. Zumindest auch, ist ganz wichtig. Ich verstehe nicht, wie man das nicht haben kann, aber auch ein guter Punkt.
Ja, also so in, was ja auch ganz spannend ist, so in der Gastro und so ist es gesetzlich vorgeschrieben. Das finde ich auch gut. Mhm. Die Küchen müssen Fliegengitter.
Ja.
Ist ja vielleicht jetzt auch mal so ein Trost, ne?
Ja, das ist schon mal ein guter Anfang.
Ja.
Aber auch hier, also weiter, wenn wir weiter an Gastronomie denken und an Hotellerie, dann gerne da auch, fände
ich
gut.
Ja, also ich bin auch immer ganz happy. Ich war gerade auch an so einem kleinen See hinter Hannover und das Erste wirklich, dass ich sofort auf den Balkon stürze und gucke und dann denke, so eine Tür.
Die haben mitgedacht.
Ja.
Da kann ich auch direkt viel besser schlafen, wenn sowas ist, weil ich muss auch immer oder habe gerne Fenster auf. Das ist dann schon, also das ist schon ein sowas von ein Plus, weil die Leute dann mitgedacht haben. Und ja, ich finde es einfach auch komisch, dass es nicht automatisch gemacht wird.
Wäre zum Beispiel auch, wir machen das ja viel in der Beratung, dass so manches Wespennest bleiben könnte, wenn der Bewohner vernünftig wäre. Da kann man ja vielleicht wenigstens mal dieses Billige. Ja. Da bin ich ja gnädig, ne? Mhm. Aber dann könnte das Nest bleiben, weil dann keine Wespe mehr rein kann.
Mehr die Gefahr nicht da.
Ne? Aber da habe ich natürlich auch Menschen, die sagen, dann kann ich ja gar nicht mehr aus dem Fenster gucken.
Ja, geht, oder? Also geht auch.
Und wenn ich jetzt so ein richtiges installieren lasse, das kann ich ja mit aufmachen.
Eben, genau. Ich würde trotzdem gerne nochmal jetzt auf die Vierbeiner kommen.
Ja.
Obwohl wir schon viel über Sechsbeiner, glaube ich, jetzt gesprochen haben. Oder wie viel haben die? Also Spinnen sind ja keine Schädlinge, ne? Oder? Ja. Nein. Kommen wir zu Vierbeinern. Mäuse und Ratten würden mir jetzt einfallen. Wie groß, klein ist das Problem?
Groß.
Mhm.
Also auch immer regionsmäßig unterschiedlich. Also wir sprechen ja fangen wir bei den kleineren an. Mhm. Ne? Ach ja, immer wieder das Gleiche. Wir sprechen von der Maus und sprechen natürlich fachlich von der Hausmaus oder auch mal von der Feldmaus oder den Wühlmäusen verschiedener Art im Garten, der Schermaus, der Rötelmaus. Dann haben wir aber Mäuse im urbanen Bereich, gegen die wir gar nicht vorgehen, weil die gar nicht reinkommen, kein Schaden machen, die Gelbhalsmaus. Die Haselmaus, die gar keine Maus ist, sondern Bilch. Also es gibt da eine ganze Menge. Die Spitzmaus, die keine echte Maus ist, sondern ein Insektenfresser, der zu den Igeln gehört. Im Wald haben wir die Erdmäuse, die Waldmäuse. Das heißt, wir haben da eine ganze Menge. Ein Schädlingsbekämpfer sollte die alle kennen und unterscheiden können. Und was macht das Problem? Wir haben eine Einschleppung im Warenbereich von Hausmäusen. Die heißt ja nicht umsonst so, die hätte das gerne warm. Die Bereiche, aus denen die mal gekommen ist, die sind warm. Und natürlich können die mittlerweile so in Kiesbetten und so um uns rum leben draußen. Aber sie möchte natürlich gerne hinter Fassaden und sie möchte gerne reinkommen. Boah. Und im privaten Bereich ist es meistens so, wenn man aufmerksam ist, dass es nicht sofort das Riesendesaster gibt. Also wenn man das merkt, dass da Mäusekot ist, dann gilt immer noch die gute alte Schlagfalle. Also bitte nicht die mit diesem Holzding, das finde ich fürchterlich. Man sollte immer bedenken, wir haben ein Tierschutzgesetz, was natürlich bei solchen Tieren greift. Und ich glaube auch, dass keiner möchte, dass so ein Tier gequält wird. Also man kauft sich eine gut gespannte Schlagfalle, macht was Leckeres rein, am besten was Süßes. Also die Geschichte mit dem Käse ist putzig, aber ne, vielleicht ein bisschen Fisch geht auch, aber mehr so ne, unsere leckere Nutella oder Schokomüsli, ne, solche Geschichten.
Und der kleine Gourmet ist hier, Schokomüsli. Ja,
so, und versucht die dann abzufangen. Wenn man natürlich das Ganze verpasst hat, wir haben das so gemerkt in Corona-Zeiten, da sind, glaube ich, viele Menschen endlich mal wieder auf den Speicher gegangen und haben angefangen aufzuräumen. Und auf einmal war da richtig großer Befall. Dann ist natürlich immer ganz gut, wenn man die Fachfirma dazu ruft, die das Ganze dann beködert und annimmt. Also lassen kann man sie auch nicht, weil auch die gehen nicht mehr von alleine. Warum?
Es ist ein schönes Häuschen, was die sich dann da gefunden haben.
Ja,
ne?
Und es ist natürlich so, also ich finde das auch mal ganz spannend, was die Leute erzählen. Ja, die kriegen ständig Junge und so. Also so eine Hausmaus kriegt 4-mal, wenn es hochkommt, 6-mal im Jahr Junge. Also sie kriegt nicht jeden Monat Nachwuchs. Und die kriegt auch so viel Nachwuchs, wie ernährt werden kann. Das können Nager alle steuern. Das klingt immer so, als wenn das nur diese Tiere können. Aber die überlegen schon gut. Bringe ich die durch, sonst kommen die gar nicht auf die Welt. Und wenn die natürlich da gut wohnen können, ist ja auch mal ganz spannend, wenn die irgendwo sind. Die können ja auch das Haus verlassen, sind ja nicht eingesperrt. Im Gewerbebereich ist das anders. Wenn sie sowas in einem Lebensmittellager haben und die leben auf 6-7 Quadratmeter und haben da an der Nahrung alles, was sie brauchen, dann bleiben die da. Und die Nächsten, die dann nachkommen, die ziehen dann ein paar Meter weiter und bilden eine neue Familie, ne? Das kann sich dann katastrophal entwickeln. Sowas lesen wir ja auch gerne in der Presse. Und ich muss sagen, diese Dinge stimmen. Ne? Wenn wir dann schon mal über den einen oder anderen Großbetrieb, die Großbäckerei lesen, dass wir sagen, so auf einmal, so explosionsmäßig, das geht natürlich nicht explosionsmäßig. Das ist einfach Ignoranz. Ne? Und so im Privatbereich denke ich immer, man kann ein Mäuseproblem bis jetzt immer noch sehr gut mit den Mitteln, die wir haben, lösen. Das finde ich schon. Wenn man jetzt sagt, ich habe mal so ein einzelnes Mäuschen, dann sind ja viele, die sagen, nein, ich will die nicht umbringen. Die ist ja auch so süß. Ich finde die auch total süß. Und die fangen die dann mit einer Lebenfalle. Dann ist immer so dieses Dilemma. Ich frage dann immer, wo bringen sie die hin? Und dann sagen die ja, in den Wald. Also die Hausmaus kann sich jetzt schlecht mit der Waldmaus zusammentun. Im besten Falle wird sie Futter für irgendeinen Greifer oder ein anderes Tier. Aber auch dann hat man was für den Kreislauf getan, ja. Das sage auch, das ist Natur. Na, also,
wo sollte man die denn dann hinbringen am besten?
Naja, an für sich ist die Schlagfalle die bessere Lösung.
Die Schlagfalle, ja, okay.
Ja, also ja. Ich will damit nur sagen, man tut der Maus jetzt nicht den Riesen gefallen. Ja. Aber ich kann es verstehen, wenn das jemand nicht kann. Ich finde das auch immer ganz süß. Und ich hatte eine Familie, die haben ganz viele gefangen und haben die aber immer vor der Türe wieder rausgelassen. Dann habe ich gedacht, dann kommen die doch wieder rein. Und dann sagte die Frau, nein, wir haben die erkannt. Ich sag, wie? Und dann dachte er, ja, sie haben so eine Gitterlebendfalle. Und die Frau hat dann jeder gefangenen Maus mit knallrotem Nagellack einen Strich auf den Rücken gemacht. Und sie hätte nie wieder eine gehabt, die schon Nagellack hatte. Also Sie sehen, alles ist möglich. Ja, also ich denke, mäusemäßig, ja, kann man auch eine Menge tun, dass man Dinge abdichtet, dass man das Kellerfenster nicht einfach offen stehen lässt, mit Hasendraht beziehen. Was man auf gar keinen Fall kann, ist die für mich amüsanteste Vorstellung, ein Haus gegen Mäuse abdichten. Eine Maus braucht 5 mm, um irgendwo reinzukommen.
5 mm?
Und ich finde mal, malen Sie sich 5 mm auf.
Das ist nichts.
Nee. Nur da, wo der Kiefer durchgeht, da geht der Rest der Maus durch.
Boah, krass.
Ich sehe das ja manchmal draußen so beim Kunden, bin dann immer völlig fasziniert, dass ich recht habe. Weil dann sitzt da so eine Puschelmaus vor so einem winzigen Spalt und zack ist sie weg. Und dann denke ich, es geht wirklich. Ne? Also, wie will ich das abdichten? Mhm. Es gibt kein Haus, was man da nimmt. Man sollte offensichtliche Stellen zumachen. Man kann zum Beispiel eben so Metallabdichtungsbänder kann man auch bei uns erwerben. Es gibt auch vieles, was man im Internet bestellen kann, wenn ich solche Stellen habe. Auch dahingehend kann ich mich vom Schädlingsbekämpfer beraten lassen. Mhm. Also ich glaube, viele wissen gar nicht, was man alles als Dienstleistung so einfordern kann. Bei den Spitzmäusen ist das nämlich ein Dilemma, weil die so stark riechen. Ne, wir machen gerade auch so eine Vergrämung in einem Haus, wo dann solche Bänder eingelassen werden, damit die nicht mehr in die Fassade kommen. Mhm. Also ich glaube, dass man das immer noch ganz gut hinkriegt. Mhm. Dann sind die etwas größeren Tiere das größere Problem. Mhm. Und für sich, also ich arbeite ja mehr in städtischen Bereichen als in ländlichen, ist es so, dass die Ratte schon das größte Problem darstellt. Mhm. Und ich überlege immer, in den ganzen Jahrzehnten, in denen ich arbeite, sind die jetzt mehr geworden. Und ich behaupte ja immer, so wirklich mehr werden die gar nicht, die sind immer viele. Die werden halt so sorglos. Der Mensch ist ja da, dem bin ich ja mal gefolgt. Das ist ja ein Kulturfolger. Und da, wo der Mensch ist, habe ich Fressen. Und der ist ja total nett, der tut mir ja gar nichts. Und in den letzten Jahren haben die Ratten ihr Verhalten völlig verändert, sind also sichtbar, sitzen am Tag auf dem Rasen, gucken in die Fenster der Leute, laufen leider auch einfach in geöffnete Haustüre, klettern 3-4 Etagen hoch und gehen durchs gekippte Fenster rein. Auch hier wäre so ein Fliegengitter auch wieder gut. Mhm. Können die zwar durchbeißen, aber das wäre schon eine Anstrengung. Und das ist sicherlich das Problem. Wir haben natürlich Innenstädte zum Teil, die ja müllmäßig sehr belastet sind oder auch große Hochhausbereiche, wo ich sage, da gehen Menschen mit all ihrem Abfall um, wo ich sage, es ist grausam.
Ja.
Ne, da will die Müllabfuhr schon keinen Müll mehr wegfahren, weil die Ratten springen. Und ich habe aber auch in super tollen, sauberen Gegenden und Häusern Ratten. Und da muss ich immer sagen, wirklich eine Fachfirma holen, das alleine versuchen, das in meinen Augen sollte man das gar nicht machen. Mhm. Zumindest erstmal die Beratung, dann fängt es ja mit so simplen Sachen an, auch wenn dann alle aufschreien, aber das ist eine unserer ersten Fragen, füttern Sie die Vögel? Das machen viele liebe Menschen und besteht zumindest darauf im Sommer, dass man das erstmal aufhört. Weil natürlich gehen die Ratten in das Vogelhäuschen. Körner ist die Grundnahrung von Ratten. Das, ich denke auch immer, was, ne, also Pizza Quadro Stazione oder so. Nee, es sind die Körner, ne? Sonnenblumenkerne, ganz super. Und das muss man erstmal beenden. Oder die kleinen Vogeltränken, die müssen erstmal weg. Und dann fängt man an, dass man sagt, man guckt, wo sind Verstecke auf dem Grundstück, was kann ich da aufräumen. Das sind immer die grundlegenden Sachen. Dann gibt es natürlich oft Kanalbrüche, gerade in alten Häusern. Auch das ist unsere Aufgabe, das herauszufinden. Das machen wir an für sich fast jeden Tag. Ne, gestern ein Objekt auch, wo ganz klar ein Riesenloch neben dem Revisionsschad. Und wir können sehen, dass das blitzeblank geputzt ist. Normal ist der Keller gar nicht so sauber, dass die Ratte da durchläuft. Wir sehen ja viele Schleifspuren von Ratten. Sie können selbst draußen im Gras Laufspuren sehen, wo Ratten gehen immer sehr regelmäßig auch gleiche Wege. Und man sucht erstmal nach all diesen Dingen. Und natürlich am Ende ist es so, dass man im Haus auf jeden Fall die Tiere beködert. Ne? Auch am Haus. Also man wird diese Population wieder tilgen. Aber man kann nicht gesamt so einen Einfluss nehmen auf die Ratten, die wir in der Stadt haben. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns immer mit einem Teil der Tiere arrangieren.
Mhm. Gibt es was wir machen können, damit das nicht dazu kommt? Also Sie haben gerade ja gesagt auch, Müll hatten wir ja schon mal, über das Thema Müll haben wir ja auch schon mal gesprochen. Also machen wir Fehler, machen wir Menschen Fehler, ja, machen wir es denen angenehm, so ziehen, locken wir die an, wo wir es gar nicht wollen. Thema Vogelfutter und Vogeltränke.
Also, wir gehen jetzt mal weg von diesen Bereichen, wo ich sage, da verstehen Menschen gar nicht, was Ordnung heißt.
Ja.
Also wenn ich jetzt im Herbst so zu dieser Zeit gucke, ganz gerade in diesem Herbst hängen die Obstbäume voll, ne? Wenn sie geschaut haben draußen, es ist alles voll mit Äpfel und Birnen und viele schaffen das gar nicht, das abzunehmen. Und dann fällt das runter. Mhm. Und die Ratten gehen auch in den Baum und holen sich da die Früchte raus. Ne? Die können wunderbar klettern. Ne? Aber dann liegt das schon so ein bisschen so angetitscht auf dem Boden. Das heißt, super Quelle. Und wir gehen hin und sagen, bitte sorgen Sie dafür, dass es weggeräumt ist. Also es sind so simple Sachen, die immer schon mit einer gewissen Ordnung dann zu tun haben. Ich glaube, dass viele gar nicht überlegen, dass diese Tiere das alles mögen. Und dass wenn man für sein eigenes Grundstück so ein Bewusstsein entwickelt und nicht immer zum Nachbarn schaut. Wir haben das ganz oft, also wir sind ja ordentlich, aber der Nachbar macht dies, der Nachbar macht das. Also grundsätzlich fange ich erstmal bei mir selber an und vielleicht kann ich den Nachbarn ja mal ansprechen. Ne? Wir haben zum Beispiel, das ist auch so ein Punkt, in Corona-Zeiten haben sich alle Menschen irgendwie Hühner angeschafft, ne? Und teilweise auf Balkonen. Und keiner hat sich Gedanken darüber gemacht, dass das massiv wegen des Futters die Ratten anzieht. Und ich habe jetzt ein Objekt, wo wir ganz klar sagen, entweder müssen sie jeden Monat viel Geld für unsere Arbeit bezahlen, wir kriegen das nicht weg, weil die immer wieder nachziehen, oder sie entscheiden sich wirklich, die Hühner abzuschaffen und kaufen sich beim Bauern einen Leihhuhn und holen da die Eier. Also man muss immer das gesamte Bild sehen. Ich bin ja nun so ein Bauernhofkind und ich weiß, dass in meiner Kindheit die Ratten und alles dazugehörten. Früher hat man anders damit gelebt. Wir wollen das aber heute nicht. Wir wissen, das sind Krankheitsüberträger und die übertragen Krankheiten auf sehr unsichtbare Art und Weise. Ich habe in meinen Berufsjahren selten einen Fall gehabt, dass jemand gebissen wurde. Das ist wirklich die absolute Ausnahme, ja.
Aber es denken viele, ne? Oh, die Ratte wird uns beißen.
Ja, also man muss, das ist auch ganz wichtig, wenn ich in den Keller gehe und ich glaube, ich habe da Ratten, immer die Türen hinter sich auflassen. Na, die muss immer einen Fluchtweg an einem vorbei haben. Wenn die sich in die Enge getrieben fühlt, dann kann es dazu passieren, dass sie einen beißt. Aber wie gesagt, es ist ganz, ganz, ganz selten. Ja? Aber sie hinterlässt Kot und Urin. Den Kot kann ich ja noch sehen, der ist ja groß genug. Aber den Urin sehe ich so gut wie gar nicht. Und darin sind eben Krankheitserreger. Und manche Krankheitserreger sind sehr lange stabil. Ich habe Krankheitserreger, die dann, wenn ich jetzt anfange da zu putzen, und ich würde das ohne Handschuhe machen, wir haben dann beim Putzen gerne so ein bisschen rissige Hände und darüber können die dann in den Körper kommen. Das heißt, wir haben eine unsichtbare Gefahr. Ich glaube auch, dass es viele Erkrankungen gibt, gerade auch im Bereich von eben salmonellen Erkrankungen und Ähnlichem, wo man, weil man das nicht rückverfolgt, gar nicht nachvollzieht, wodurch ist der Mensch überhaupt krank geworden. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Auch ganz wichtig, wenn ich Ratten- und Mäusebefall habe, dass ich danach, wenn ich es nicht fachlich machen lasse, dann mache ich es bitte selber, eine Reinigung, und dann kann ich mir ja normal Desinfektionsmittel besorgen. Oder viele Menschen haben auch so ein tolles Heißdampfgerät. Und dann bitte aber Handschuhe, Mundschutz, wir haben ja alle noch welche liegen aus Corona-Zeiten. Am besten noch so ein für ein paar Euro so ein Maler-Overall.
Und danach, boah, also richtig volle Montur.
Ja, klar. Ja. Dann kommen ja auch diese Sachen hinzu, da wird es ja wirklich eine ernste, gefährliche Geschichte, ne? Dieses Santa-Virus, was von der Rötelmaus übertragen wird. Und die Rötelmaus geht halt gern ins Gartenhaus, in den Schuppen. Und wenn man da große Ansammlungen von Kot sieht, egal wie, ich kann es jedem nur empfehlen, nie wegfegen, sondern immer eine Gießkanne holen, das nass machen. Beim Fegen würde, wenn da der Erreger drin wäre, in die Raumluft gehen. Ich nehme das inhalativ auf. Ja? Und ich kenne Menschen, die diese Erkrankung haben, die dann an der Dialyse hängen. Also da ist der ernste Teil meines Berufs. Ja? Und wenn man da unsicher ist und sagt, ja, ich bin so nach dem Winter in den Schuppen, da sind unsere Gartenmöbel und so und da ist alles voll mit Kot. nicht in Panik verfallen, sondern gut überlegen, sich auch Rat holen, wenn man sagt, nee, ich will aber niemanden bestellen. Wir beraten auch, wie man, ne? Also im schlimmsten Fall sage ich auch, kommen Sie zu uns, ich gebe Ihnen so einen Anzug und Maske und alles. Wichtig ist, dass man das sehr ernst nimmt. Mhm. Ja, weil da lauern die wirklichen Gefahren. Also die Ängste sind oft ganz woanders als da, wo sie einsetzen sollten. Ne? Und wir wissen natürlich auch nicht, ab wann ist mal eines Tages so eine Hausmaus damit
infiziert oder infiziert. Als Träger ja. Ne, möglich. Mhm.
Man untersucht ja immer nur so stichprobenartig. Bis jetzt haben wir keine Ergebnisse dafür. Mhm. Aber es wird auch nicht permanent untersucht. Ne? Bei der Rötelmaus wissen wir es auf jeden Fall. Ne? Und ich denke, das sind so simple Sachen, wenn ich einfach sage, ne, sie holen sich da so eine Spritze und machen das einfach nass. Dann nehmen sie so einen Küchencrepe, aber sie machen das alles mit Handschuhen und man ist safe. Klingt ganz einfach, kommt aber keiner von alleine drauf. Nee,
das Wissen fehlt uns. Was würden Sie denn jetzt sagen, nach Ihrer so langen Berufserfahrung und nach den vielen Geschichten und den Wohnorten und den Erlebnissen, die Sie hatten, was ist Ihr Lieblings, in Anführungsstrichen, Schädling? Mit welchem Tier beschäftigen Sie sich am liebsten und warum?
Also ich befasse mich natürlich sehr mit der Ratte, ne? Weil, ja, sie, man sagt ja immer, die ist intelligent. Ich denke, sie ist sehr lernfähig. Und dann hat sie was, ja, sie ähnelt im Verhalten uns. Sie hat, das ist erforscht, erwiesen, sie hat ein Sozialverhalten, manchmal ein besseres als wir, auch innerhalb der Familie. Also es gibt so ganz spannende Beobachtungen eben, dass zum Beispiel, wenn so eine Ratte das erste Mal Junge kriegt, kriegt sie an für sich immer meist wenige, weil sie das lernen muss. Und wenn dann so eine Rattenmama nicht klarkommt, dann kommen die Tanten und helfen. Das sind schon immer so ganz schöne Geschichten. Gibt aber auch, dass so ein Rattenmädel, die noch nicht schwanger ist, mal so ein Baby eben klaut. Also es passieren alles so Sachen, wo man sagt, menschlich. Und dann ist natürlich dieses, das wissen wir, dass die Ratte uns sehr genau beobachtet und aus diesen Beobachtungen eben lernt. Ich glaube, dass ein Tier, was ja so überlebt bei allem, muss ja solche Fähigkeiten haben. Und das ist natürlich so ein Punkt, gerade wie jetzt, so, wo wir denken, oh, die zeigen sich so und wie verhalten die sich? Und dann fängt man immer wieder von vorne an. Ich schon mal im Keller bin mit Kunden, erzähle was, dann sage ich, besser wir gehen raus, sonst hören die uns jetzt zu. Wer weiß, was die daraus lernen. Ne? Also das finde ich schon äußerst spannend. Ja. Und natürlich ist man auch so in Objekten, wo man sagt, was denkt die sich jetzt hier? Ne? Das ist übrigens so eins meiner, wenn ich bin nächste Woche im Unterricht, was ich immer besonders gerne mag, dass ich immer sage zu den angehenden Kollegen, Kolleginnen, das habe ich immer gemacht, wenn sie in einem Objekt sind und egal welchen Schädling sie haben, überlegen sie, dass sie dieser Schädling sind. Ich bin dieses Tier, was hier ist. Was habe ich für einen Anspruch? Ich möchte das fressen, ich brauche die Temperatur. Ich bin dann und dann aktiv. Und alles passt aber gar nicht zu dem Raum. Und dann überlegt man, wie kann ich denn sonst überleben? Wo kann ich denn hier sein? Nur so ein simples Beispiel. Ich hatte mal Brotkäfer in der Bibliothek von der Uni. Und der Brotkäfer ist sehr verwandt mit dem gemeinen Nagekäfer. Und kann eben auch sehr harte Materialien annagen. Da habe ich gedacht, wo kann dieses Tier hier sein? Ne? Also es gibt diese Nahrung im Lebensmittelbereich nicht. Temperatur ging an für sich von der Entwicklung. Und dann habe ich mich auch hingesetzt und überlegt. Und dann habe ich gefragt und habe gedacht, haben Sie eigentlich alte Bücher und. Und es gibt dann immer noch Bücher, die Holzeinbände haben. Und da war der Ursprung, die waren befallen. Und das ist eben so, wenn man so unlösbare Probleme hat, dass man immer wieder die Auseinandersetzung mit dem Tier, kein Tier wird freiwillig sterben, nur weil das Nahrungsangebot nicht perfekt ist. Ne? Man wird immer umswitchen. Ne? So eine Spitzmaus, die keine Insekten kriegt, sie legen deren Feldsalat dahin, dann frisst sie den. Ne? Und das finde ich einfach so gesamtspannend. Und in dem Moment finde ich dann wieder jedes dieser Tiere völlig faszinierend. Ne?
Mann, was für ein Studium. Also es ist ja wirklich, wirklich auch viel Tiermedizin bei Ihnen dabei, ne? Also so viel Anatomie, so viel Lebensräume der Tiere, so viel Wissen. Ich finde das wirklich faszinierend.
Also ehrlich gesagt muss ich mir immer selber die Grenzen stecken. Ja? Erstmal kommt ja immer irgendwas dazu. Jetzt haben wir die asiatische Hornisse, da kommt der Japankäfer, da ist der Eichenprozessionsspinner. Mhm. Und dann entscheidet man sich ja auch in der Firma, machen wir das? Oder dann guckt man, gibt es Kollegen, spezialisieren sich und das finde ich dann auch okay. Ich habe auch manche Sachen, wo ich sage, nein, das möchte ich gar nicht machen. Mhm. Ne? Und natürlich hat ein Kollege am Bodensee, der groß in Mückenbekämpfung einbezogen wird, ein ganz anderes Wissen über Mücken als ich. Mhm. Das ist einfach völlig normal, weil es eine regionale Geschichte ist. Ja. Oder auch, ne, wir haben ja jetzt diese Ameise, diese Tapinoma magnum, die in Baden-Württemberg ist. Heute sprach ich mit einem Kunden, der in der Straße wohnt. Manchmal holen die sich halt über den Verband auch Rat bei uns. Und dann denke ich, ja, wir fänden das sehr spannend, weil wir uns ziemlich auf Ameisen auch spezialisiert haben, so einen Fall mal zu haben. Aber wenn wir den dann haben, müssen wir erstmal anfangen zu lernen. Mhm. Und dann gibt's natürlich noch so ganz viele Tiere, die in der Verwandtschaft sind. Und dann muss man sich selber schon mal bremsen, sagen, konzentrier dich auf das. Ja. Und das macht, glaube ich, den Beruf, also für mich zumindest, so super spannend. Ne? Ich sage, also es ist so, ja, es ist irgendwie so endlos. Es
gibt vielseitig.
So, ja. Also wenn die Tiere gerade mal ein bisschen langweilig sind, dann sind die Menschen, die sie haben, spannend.
Oder die Fehler, die wir machen oder die Ideen, die wir haben, wie wir das loswerden können, das bestimmt, da könnten Sie bestimmt auch nochmal, könnten wir nochmal eine neue Folge machen.
Ja, das ist natürlich, ne, im Zeitalter von KI und Google, das hat unser Leben schon sehr erschwert, was Kunden anbelangt. Ne?
Weil die alles wissen, in Anführungsstrichen. Sie denken, Sie würden es wissen. Aber uns, Frau Holl, haben Sie heute ganz, ganz viele Tipps gegeben und viel Wissen. Also ich fand, das war eine tolle Biologiestunde. Ich hätte das früher so in der Schule gehabt. Und wenn man jetzt vielleicht noch mal zusammenfasst, nicht, aber noch mal so zum Ende hin noch mal sagt, also was können wir noch für Tipps geben? Oder was habe ich aus dieser Stunde mitgenommen? Keine Panik erstmal, ne? Ruhig bleiben. Ja. Sich gut informieren, am besten bei Stellen wie bei Ihnen, dass man, wo einfach Wissen vorhanden ist, Erfahrung vorhanden ist und dann in Ruhe überlegen. Aber panisch irgendwie einen Mäusekot wegkehren oder irgendwie, weiß ich, irgendwie auf Wespen draufhauen oder sowas wäre total fatal und gar nicht gut. Und ich habe auch mitgenommen, dass jetzt auch, wenn es die frei verkäuflich gibt, aber so Insektensprays oder sowas, ist auch nicht immer eine gute Sache.
Nein.
Sondern echt informieren vorher und dann einen guten Plan machen und dann dagegen vorgehen.
Also ganz wichtig, haben wir gar nicht drüber gesprochen, ne, das Internet nutzt man ja, um einen Betrieb zu finden. Also zum einen kann man sich an die Berufsverbände wenden, also an unseren Verein zur Förderung ökologischer Schädlingsbekämpfung oder an den Deutschen Schädlingsbekämpferverband. Dann weiß man, dass das ausgebildete Schädlingsbekämpfer sind. Wenn man in Panik gerät, dann macht man das, was leider viele Menschen machen. Sie wählen einen Notdienst, der 24 Stunden erreichbar ist. Und dahinter stecken kriminelle Organisationen, die zum einen nichts tun. Also Gott sei Dank, sie sprühen mit Wasser, nehmen aber den Menschen Tausende von Euro ab. Und das alles, weil man wegen ein paar Krabbeltieren in völlige Panik, genau. Ich habe das mal so scherzhaft in einem Vortrag gesagt. Also wenn man sich das mal vorstellt, man hat so ein Tierchen von 2, 3, 4, 5, 6 Millimetern. Und da ist der Mensch 1,70 Meter, 1,80 Meter oder 1,60 Meter. Ich habe noch nicht erlebt, dass so ein Tier irgendwie so einen Menschen am dicken Zeh packt und aus dem Raum zerrt. Also was soll mir jetzt gerade da passieren? Und es ist dann preiswerter, wenn ich gar nicht damit leben kann. Eine Nacht im Hotel, ich glaube im günstigen Hotel kann man für 60 Euro schon übernachten, weil ich habe gerade so eine Betrugsrechnung auf dem Schreibtisch liegen von 5.900 Euro für eine Maßnahme, die bei uns vielleicht 250 Euro gekostet hätte. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich kann auch wirklich jedem nur raten, das weiter zu erzählen, ja, weil das nimmt gerade, stellen wir fest, wieder so eine Hochfahrt an.
Es ist das Geschäft mit der Angst, mit der Panik.
Total.
Wir kommen sofort, wir regeln das sofort, aber kostet, müssen sie wahrscheinlich auch noch jetzt zwingen, dass man jetzt bar bezahlt oder so.
Ja, ja, also per PayPal oder
so, ja, krass. Ne,
EC und so schlimm wie jetzt in den letzten 2 Wochen habe ich es lange nicht gehabt. Und Es ist natürlich so, dass es Menschen gibt, die ganz gerne auch in ihrer Panik bleiben. Die möchten in ihrer Panik bestärkt werden. Es ist ja richtig, dass ich Angst habe. Wir sind natürlich ein bisschen anders. Wir sagen, hallo, das ist doch gar nicht so schlimm. Und guck dir doch mal das Tier an. Und. Manchen Leuten gefällt das gar nicht gut. Wir haben auch Menschen, wo wir merken am Telefon, wir kommen gar nicht zusammen. Das geht gar nicht. Also im Grunde genommen möchten sie gar nicht, dass wir ihnen helfen. Mhm. Und dann muss ich sagen, ja, dann kann ich es nicht ändern. Ja, aber man sollte sehr, sehr vorsichtig sein. Keiner meiner gestandenen Berufskollegen ist 24 Stunden erreichbar. Also gute, ausgebildete Schädlingsbekämpfer schlafen nachts. Die haben vielleicht einen Notdienst, wenn sie die Lufthansa betreuen oder ähnliches, aber nicht für einen Normalkunden, der gerade vielleicht mal eine Maus huschen sieht. Ja, ich frage mich auch immer, was soll das, wenn ich nachts um 3 jemanden anrufe, weil eine Maus durch mein Schlafzimmer gelaufen ist? Wo bitte ist die Gefahr? Und das kann halt sehr, sehr teuer werden. Dann rufen die Menschen natürlich auch wie hier beim Verband an. Dieses Geld ist weg. Die Polizei ist völlig hilflos dagegen. Und es ist ein bisschen schwierig im Internet zu sehen. Und deshalb finde ich eben, sich an Berufsverbände wenden, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Total. Nochmal vielen Dank auch für diesen Punkt. Ne? Merkt euch das nicht. Die Panik mit euch spielen lassen und dann schnell so einen Dienst. Eigentlich kann man fast sagen, 24 Stunden ist wahrscheinlich schon eher ein Zeichen für Unseriosität als...
Ne? Ein Callcenter. Ne? Ja, ja. Und da kommt nichts Gutes dann bei raus, außer dass viel Geld weg ist.
Das wollen wir nicht.
Nein, um Gottes Willen, es schadet halt sehr, deshalb sage ich, es schadet meinen Beruf. Und ich denke, wir haben uns jetzt lange darüber unterhalten, was es für ein toller Beruf ist und wie wunderbar man Menschen beraten und ihnen helfen kann. Und freue mich auch bei jedem Kunden, der dann anschließend oft sagt, wissen Sie, Frau Holl, an für sich finde ich das hier jetzt so toll. Ne? Also Sie wollen es da nicht unbedingt behalten, aber Sie haben ein anderes Verhältnis dazu.
Ja, total. Vielen Dank, Frau Holl. Bärbel Holl, Schädlingsbekämpferin, war heute bei Mama La Papp und ich glaube, wir haben wirklich viele interessante Sachen gelernt, lustige Geschichten auch gehört, kuriose Geschichten, aber einfach auch viel gelernt. Und vielleicht könnt ihr dann in Zukunft ein bisschen anders mit Schädlingen umgehen, wenn ihr sie bei euch zu Hause findet oder im Garten. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Punkt. Und wenn nicht, findet ihr auch nochmal alle Informationen zum Verein und auch zum Verband hier in den Shownotes, um da nochmal nachzulesen. Lieben Dank, Frau Holl.
Ja, gerne.
Lieben Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, sagt es gerne weiter. Empfiehlt sie weiter, hinterlasst einen netten Kommentar oder ein paar Sternchen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich sehr. Meldet euch gerne, am besten über Instagram. Und jetzt erstmal einen schönen Tag, einen schönen Abend, egal wo ihr uns hört. Und wir sind ja immer noch bei Mama La Papp. Und deswegen möchte ich auch hier schließen mit vor allem ihr Mamas bitte niemals vergessen, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.